Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Ja, das war schon mal ein Akzent, Computerliebe, den Sie hier gehört haben. Weit vor Kraftwerk, Ende der 1950er Jahre nämlich, da schuf ein Student am Riesencomputer das erste Computergedicht Deutschlands. Wer das war und was drin stand, erfahren Sie in diesem Dienstagskompressor. Wir sprechen jetzt über den Mann, der Chefredakteur der ersten Straßenzeitung Europas war. In der Weimarer Republik ist das gewesen. Und in dieser Zeit, in der die Zahl der Obdachlosen stetig und deutlich angestiegen ist, da hat Gregor Gog auch die Bruderschaft der Vagabunden gegründet, was ihm den Spitznamen König der Vagabunden beschert hat. Unter diesem Titel, der König der Vagabunden, ist jetzt die erste Gregor Gog-Biografie erschienen, und zwar als Comic. Gezeichnet hat ihn Bea Davies und der Autor ist Patrick Spät. Hallo an beide.
Hallo.
Wir sollten Gregor Gog zunächst mal etwas genauer kennenlernen. Wer ist dieser Mann?
Ja, er war in der Weimarer Republik in den 20ern landesweit berühmt und berüchtigt als König der Vagabunden. Er hat 1927 die Bruderschaft der Vagabunden gegründet, um Obdachlose zu organisieren, politisch zu organisieren und um ihnen ein Gefühl von Heimat zu geben. Und hat im selben Jahr die erste Straßenzeitung Europas die Herausgabe übernommen.
Wenn man sich so zwei, drei Attribute überlegen sollte, was seine hervorstechenden Charaktereigenschaften sind, welche wären das?
Ja, er war schon ein Draufgänger ein bisschen und auch verschmitzt. Der Talisman sozusagen der Bruderschaft der Vagabunden war Till Eulenspiegel und das war ja, glaube ich, auch ein kleiner Schelm.
Jetzt sieht man ihn auf einer Seite so mit geballter Faust und Sprechblase, da steht drin, erst wenn die Herberge für alle hier auf Erden verwirklicht ist, dann erst ist unsere Mission erfüllt. Wohlan, was wir brauchen, ist eine neue Welt. Also sehr kämpferisch. Wie ist er denn eigentlich zum König der Vagabunden geworden? Was hat ihn für sie kämpfen lassen?
Also ich glaube zum Teil die persönliche Erfahrung, die er selber auf der Straße gemacht hat. Ich glaube, er war von Geburt an einfach ein Anarchist, also ein überzeugter Anarchist, ne? Aber seine Erfahrungen im Krieg, wo er mehrmals gemeutert hat und wo er darauf in einer Irrenanstalt eingewiesen wurde, und seine ganze Lebenserfahrung hat ihn irgendwann mal dazu gebracht, auch selber eine lange Zeit auf der Straße zu verbringen, und hat da sehr viel Elend gesehen, hat Erfahrungen in Notübernachtungen gemacht und gesehen, wie die Leute da behandelt werden.
Ja, und er hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Also das war wirklich eine Lost Generation. Alle waren suchend, die meisten, oder viele haben sich irgendwelchen religiösen, spirituellen Themen zugewandt. Da gab es ja schon so Proto-Hippies mit langen Haaren, Barfußgänger und alles. Und er hat es geschafft, die alle zu bündeln und zu vereinen und mit dieser politischen Agenda wirklich die zu begeistern, die Menschen.
In einer historisch sehr schwierigen Zeit, Stichwort Kriegserfahrung, zwei Weltkriege miterlebt. 1945 ist er gestorben in der Sowjetunion, entkräftet vom Kriegsdienst, zu dem er verpflichtet worden ist. Wie sind Sie denn so viele Jahrzehnte später jetzt überhaupt auf ihn gekommen?
Ich habe 2013 zum Arbeitsfetisch recherchiert und da ist mir diese Parole, über die bin ich gestolpert, Generalstreik das Leben lang. Das fand ich cool, da wollte ich wissen, wer hat das gesagt, und dann bin ich auf Gregor Gog gestoßen und habe so ein bisschen weitergegraben und habe gedacht, Wahnsinn, der war damals landesweit bekannt, jetzt ist er völlig vergessen, habe mir gedacht, da muss ich was machen drüber.
Ich bin über Patrick zu Gog überhaupt gekommen, und Patrick kam zu mir und hat mir sein Skript gezeigt, und damals habe ich in einer Notübernachtung für Obdachlose gearbeitet in Berlin an der Stockwarstraße. Also in dieser eineinhalb Jahre lang Erfahrung mit Obdachlosen habe ich bemerkt, wie viel Einsamkeit es in dieser Stadt gibt.
In Berlin,
also ist meine einzige Erfahrung mit Obdachlosen ist eigentlich die Berliner Erfahrung. Und ja, sie sind total auf sich gelassen. Jeder ist für sich alleine. Und was Gog eigentlich sagt, ist, diese Gesellschaft, die euch fehlte, die bauen wir zusammen wieder auf. Und das war für mich ein sehr wichtiger Ansatz.
Was ich jetzt in Ihrem Comic sehe, das sind Zeichnungen durchweg in Schwarz-Weiß und einen sehr einfühlsamen Mann, der hat mich ein bisschen erinnert an Cary Grant, Clark Gable eher noch aus Vom Winde verweht und auch an das Filmplakat von The Artist, an diesen männlichen Part. Also da fühlte ich mich dran erinnert. Was war Ihnen stilistisch denn wichtig? Wie wollten Sie Gokes Leben in Bilder fassen?
Wir haben uns ganz früh mit Patrick über den Stil des Comics unterhalten, weil ich selber zeichne in ganz unterschiedliche Stile, je nach Projekt. Und also wir waren uns einig, dass der Comic eigentlich in Schwarz-Weiß sein sollte. Ich glaube, es war einfach so ein Gefühl, das wir beide hatten. Und außerdem, das Material, was wir von Gok haben, zum Beispiel die ersten Straßenzeitungen der Kunde, ne, die sind alle großzügig illustrierte Zeitungen gewesen. Es gab sehr viele Holzschnitte, es gab sehr viele Lithografien und Kreidezeichnungen und dieses Raue des Schwarz-Weißes und dieses Mittel, was die Vagabunden damals hatten, das hat mich sehr angesprochen. Also ich arbeite sehr detailliert und sehr realistisch, wollte aber nichts übertreiben, indem wir auch noch Farbe dazu tun. Mhm. Ich finde, das wäre auch ein bisschen künstlich gewesen.
Wie haben Sie denn stilistisch versucht, seine unterschiedlichen Charaktereigenschaften, die so aufblitzen, auszubalancieren und das in Bildern zu gewichten?
Sehr, sehr, sehr viel vorgezeichnet. Also bevor wir überhaupt an der Reihenzeichnung gekommen sind, hatten wir ein großes Storyboard, wo die Gesichtsausdrücke und die körperliche Expressionen von Gok, also ich hatte richtig davor geübt und Charakterzeichnungen. Er ist auch ein sehr widersprüchlicher Charakter und ich wollte, dass die Leser auch mit ihm fühlen.
Was ist der größte Widerspruch?
Ein sehr großer Widerspruch, finde ich, ist wie, also in seinem Charakter zum Beispiel, das fand ich immer sehr, das bewundere ich auch sehr, wie er zum Teil manchmal sehr sanft und sehr sensibel und fast fragil und klein aussieht. Zum Beispiel bei der Flucht oder als er mit seiner Frau redet und wie ansonsten in anderen Stellen er so mächtig und so selbstsicher vorkommt, wie bei der Rede von beim Vagabundenkongress.
Nun ist er ja als Kommunist, der in der Sowjetunion von seinen Genossen zu schwerster Arbeit verpflichtet worden ist und durch die Folgen dann gestorben ist, vermutlich sehr desillusioniert gestorben und sein Leben ist sehr desillusioniert zu Ende gegangen. Was ist aber denn das, was bis heute von ihm geblieben ist?
Also er hat es ja wirklich geschafft, für einen kurzen Zeitraum die Underdogs, die Geschmähten der Gesellschaft zu organisieren und zusammenzutrommeln. Also damals schon Solidarität mit Roma und Sinti, Juden, Homosexuellen, die schwerstens drangsaliert wurden in der Gesellschaft. Einfach die Message auch, dass man sich nicht immer nur auf den Staat verlassen soll und kann, sondern wir haben wirklich gesagt, die Bruderschaft der Vagabunden, wir nehmen es jetzt einfach mal selbst in die Hand und versuchen uns selbst zu organisieren, weil vom Staat kommt nichts. Und jeder sieht und weiß, dass der Sozialstaat auch heute wieder am Abschmelzen ist. Und das ist die Botschaft, denke ich, dass Menschen sich auch jederzeit selbst zusammentun können und was erreichen können.
Aber was mir so aufgefallen ist bei dieser Arbeit ist, wie, also sie hatten damals eigentlich eine große Unterstützung, politische und intellektuelle Unterstützung auch. Ne?
Ja.
Und wenn ich heutzutage an so wie viele Vereine denke, die sich eigentlich für einen sozialen Staat engagieren, ich finde, sie sind alle ziemlich werden ziemlich alleine gelassen von der Politik und auch aber von den Intellektuellen unserer Zeit. Ne?
Also, ja.
Nun durfte ich lesen, dass es 2020 offenbar einen Vagabundenkongress geben soll. Trifft das zu? Und auf welchen Initiative ist das jetzt erwachsen?
Wir sind ziemlich zufällig zu den Organisatoren des Vagabundenkongresses 2020 gekommen. Das hat mich sehr gefreut. Wir hatten, als wir angefangen haben, an der Graphic Novel zu arbeiten, wir hatten überhaupt keine Ahnung, dass es sowas geben wird. Und das ist der Unterdruck ehrenamtlichen Verein. Und sie haben sich vorgenommen, nächstes Jahr noch einen Vagabundenkongress in Berlin zu veranstalten, nach Beispiel von Gok.
Wieder die Vereinzelung, haltet zusammen, Leute. Das ist die Message des Gregor Gok, der galt als der König der Vagabunden. Und so heißt auch die Comicbiografie von Bea Davies und Patrick Späth. Erschienen ist dieser Comic im Avant Verlag, hat 160 Seiten und kostet 25 Euro. Danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Tausend Dank.
Danke.
Fundstück. Wenn Sie den Überblick über die Fotos auf Ihrem Smartphone verloren haben, macht das gar nichts. Sie sind damit in guter Gesellschaft. Andy Warhol hat über 20 Jahre lang vorgemacht, was es heißt, seinen Blick aufs Leben und die Welt intensiv zu dokumentieren. Ob im Supermarkt, am Telefon, beim Dinner oder bei der Arbeit. Alles wurde mit einem kleinen Diktiergerät festgehalten und archiviert. An die 6000 Stunden Material sind so zusammengekommen. Die Szenen einer Party in der Factory fanden ihren Weg sogar auf eine Schallplatte. Neben einem silbernen Ballon gehörte sie zu den Gimmicks in dem Buch Andy Warhols Index, mit dem er das Leben in der Factory 1967 porträtiert hat.
It's a very sentimental book.
Do you think so?
Yeah, very. We're not really that sentimental.
You mean it's romantic?
Or we're not supposed to be.
That's a sentimental spread.
That's why it has been changed 3 times before this version came.
You know how this page is like this?
That's a big family.
There's one page that has a record over your face. Like that. We don't get to that yet.
This is...
Oh, yes. Oh, what is this supposed to be, that plastic?
That's a record. We're making it.
Oh, you're making it? And
at this
which
very
one?
Moment.
I mean, what is going to be on it? Us talking, right?
Yeah. Isn't that lovely?
Mm-hmm. Coughing.
It should be.
It's one of the nicest things.
That's really lovely.
Oh, really? Oh, no. Oh, yeah?
It looks like an outtake from Blower.
Yeah.
It looks
from
Millbrook.
Cool.
Good morning.
The way people are there, just walking.
Good morning.
Well, that'll be the theme of the book.
Yeah, but that's not even.
Renee.
Oh, well, it's cut out part of the picture,
Renee.
Though.
Same, yeah.
Hey, it was like that much more.
Renee, come over here.
It's the same place with different things happening.
Please. Come over here.
Where did you get that?
Here's a before and after picture. It's called Nude Restaurant.
Andy Warhol Sounds im Fundstück unseres Soundarchivars Paul Paulun haben Sie gehört. Und all seine, ach, nennen wir sie unsere Fundstücke, finden Sie in einer Übersicht unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Baubeginn des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin könnte sich weiter verzögern. Der Naturschutzbund Berlin hat vor dem Verwaltungsgericht Klage gegen die Genehmigung der Senatsbauverwaltung eingereicht. Anfang Oktober hatte die Umweltbehörde grünes Licht für den Baubeginn gegeben und dafür strenge Natur- und Artenschutzauflagen gemacht. Dabei geht es um Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Fledermäuse, die im Gewölbe unter dem künftigen Denkmalsockel am Berliner Schloss leben. Laut NABU hat die Behörde aber bisher kein ausreichendes Ersatzquartier und alternative Brutplätze geschaffen. Die Klage der Naturschützer, so unser Kulturkorrespondent Wladimir Balzer, ist vielleicht nur eine juristische Verzögerung.
Solange die genehmigende Behörde, in dem Fall der Berliner Umweltsenat, nicht wiederum dagegen vorgeht. Die Geschichte ist also noch lange nicht zu Ende. Auch der Bauherr, der Bund, könnte noch juristisch gegen die Naturschutzauflagen vorgehen. Wenn das so weitergeht, werden sich Beteiligte vor Gericht wiedersehen. Und dann wird das Denkmal auch im nächsten Herbst zum Einheitsjubiläum nicht einmal begonnen sein.
Der Autor und Kabarettist Boff Bjerg erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens. Bjerg, der mit bürgerlichem Namen Rolf Böttcher heißt, werde als Autor der eingreifenden Performance in bester politischer Dada-Tradition gewürdigt, so die Stadt. Bjerg gründete mehrere Lesebühnen in Berlin und veröffentlichte die Bücher »Die Modernisierung meiner Mutter«, »Geschichten« und »Auerhaus«. Die Stadt Pirmasens vergibt die Auszeichnung alle 3 Jahre an Autoren, die mit ihren Arbeiten an den in Pirmasens geborenen Autoren und Dada-Mitgründer Ball erinnern. Sie werden im Februar verliehen. Der Protest gegen die Umwandlung des kulturellen Vollprogramms HR2 Kultur in einen Klassik-Musikkanal hat in Teilen Erfolg gehabt. Zwar soll wie geplant künftig zuerst die Online-Redaktion mit Kulturinhalten bestückt werden, so Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau.
Aber für HR2 Kultur bedeutet das eben, dass doch diese Kulturangebote, die von einer Online-Redaktion, die da neu zu schaffen ist, entsprechend gestaltet werden, dann doch wieder in das Programm gehen. Und vor allen Dingen die längeren Formate, das ist eben der Punkt. Das sind ganz beliebte Formate, der HR2, der Tag, ein monothematisches Magazin, jeden Abend mit viel Aufwand gestaltet, oder der Doppelkopf, ein Gesprächsformat über eine Stunde, und die bleiben bestehen. Und deswegen gibt es auch große Erleichterung bei den Aktivisten.
In den letzten Monaten hatte es viele Proteste gegen die Einkürzung des redaktionellen Kulturprogrammes gegeben. Schriftsteller meldeten sich genauso zu Wort wie 10.000 Hörer mit einer Online-Petition. Die Schauspielerin Billy Zöckler ist tot. Sie starb bereits in der vergangenen Woche. Ihre Familie bestätigte jetzt entsprechende Medienberichte gegenüber der Deutschen Presseagentur in München. Zu den berühmtesten Rollen der Münchnerin zählte ihr Auftritt als warmherzige Sängerin, Sekretärin Edda in Helmut Diedels Kultserie Kir Royal. Erst im Juli spielte Zöckler in der ARD-Komödie Club der einsamen Herzen. Neben ihren Fernsehrollen war Billy Zöckler auch auf der Bühne zu sehen.
Was jetzt folgt, das ist Zeitreise und Science-Fiction zugleich. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach zeigt den Nachlass des Mannes, der Literaturgeschichte geschrieben hat. Und zwar, indem er den ersten elektronischen Text in deutscher Sprache verfasst hat. Theo Lutz ist das. Er tat dieses als Student im Jahre 1959, und zwar indem er auf Rechner Z22 einen Algorithmus für Literatur programmiert hat. Was für Texte Z22 ausgespuckt hat, sowie genaueres zum Schöpfer, das besprechen wir mit Sandra Richter, Leiterin des Literaturarchivs Marbach. Tag, Frau Richter.
Guten Tag.
Was hat Z22 denn ausgespuckt und war es genießbar?
Das ist sehr genießbar und es ist natürlich recht rudimentär, muss man sagen. Z22 hat Verben, Substantive, Adjektive aus dem Schloss von Kafka ausgespuckt, und zwar in bestimmter Weise programmiert und zusammengesetzt. In einer Zusammensetzung so, dass die Sätze immer die Struktur haben, X ist Y, und recht schlicht sind. Ich lese knapp vor, nicht jeder Blick ist nah, kein Dorf ist spät, ein Schloss ist frei und jeder Bauer ist fern. Jede Fremde ist fern, ein Tag ist spät, jedes Haus ist dunkel, ein Auge ist tief, und so weiter.
Dann die naheliegende Frage nach dem Motiv. Was soll diese Textmaschine? Warum wollte Theo Lutz die kreieren?
Das war eine Art Penela-Experiment, Studentenexperiment. Theo Lutz hat seine Abschlussarbeit in Mathematik geschrieben und nebenbei war Redakteur der Jugendzeitschrift Ja und Nein, einer linken Zeitschrift der Region. Und hat zum Spaß und aus Lust, mal die Maschine auszuprobieren, eben diesen Algorithmus programmiert, und um zu schauen, was kann denn diese Maschine poetisch.
Was konnte sie außerdem?
Sie konnte außerdem andere Dinge berechnen und analysieren, kleine Prozesse simulieren, aber sie war riesig. Die Zuse 22, das ist so ein ganzer Raum, ein Riesengerät gewesen, das man erst einmal bedienen lernen musste. Und Theo Lutz war einer der Ersten, der das konnte und erlernte. Damals wohl auch für seinen Professor machte er sich über diese Maschine her und war eben derjenige, der sie bedienen konnte. Und daraus kam dann entsprechend auch mal andere Formen als nur Analysen.
Im Vorgespräch durfte ich erfahren, dass Z22 so groß ist, dass für Z22 leider kein Platz sein wird bei Ihnen im Literaturarchiv. Was
da
zeigen
Sie
denn?
Da bringt mir einen eigenen Raum, ja. Wir haben den Nachlass von Theo Lutz zu großen Teilen. Es gibt auch einen Text, der im ZKM in Karlsruhe liegt. Aber wir haben den großen Teil dieses Nachlasses der sogenannten stochastischen Texte von Theo Lutz und was er danach auch noch geschrieben hat. Im Jahr 1959 waren es also mehrere Texte, die er dort entwarf. Und auch später in den 70er, 80er, 90er Jahren schrieb er wiederum mit der Maschine, damals auf Goethe, Schiller, Nietzsche, Heine, Rilke, Schwitters und Heidegger. Diese Versuche waren dann nicht mehr so populär, weil es zeitgleich auch anderes gab. Dafür hat Theo Lutz sich dann auf Essayistik im Bereich Informatik konzentriert, also anderes getrieben, und war selbst bei IBM Programmierer.
Ist es denn dabei geblieben, dass er sich anderer großer Dichter und Denker bedient hat, oder hat er auch etwas ganz Eigenes kreiert textlich?
textlich Eigenes kreiert hat er in seiner Essayistik für die Studentenzeitschrift Ja und Nein. Dort schrieb er kommentierte Politik, kommentierte Theaterstücke und experimentierte tatsächlich mit seinen eigenen Texten. Er veröffentlichte er nämlich in einer Dezembernummer unter dem Pseudonym Elektronus ein Weihnachtsgedicht, wiederum maschinengedichtet, und entschlüsselte dann auch kurz danach, wer das eigentlich geschrieben hat, nämlich ein Elektrogehirn-Zitat. Die Reaktionen im Publikum waren empört, mitunter aber auch begeistert.
Elektronus, ein Weihnachtsgedicht, klingt ja eher spielerisch.
Ja, das war auch eher spielerisch. Das ist absolut so zu verstehen. Das hat nicht den Anspruch, hohe Poesie zu sein, sondern das ist eine Art Literatur tatsächlich aus der Maschine. Und kein Engel ist schön, heißt die Hauptzeile in diesem Gedicht. Gleichzeitig doch poetisch und eigentümlich enigmatisch, was der Computer da hervorbrachte. Aber durchaus nicht mit dem Anspruch, hier als der neue Hölderlin aufzutreten.
Eigentümlich enigmatisch, finde ich auf jeden Fall sehr schön. So auch als Attribut so für den Gesamttypen, der einfach Spaß, also ja auch am Programmieren hatte, wie Sie gesagt haben. Aber können Sie ihn uns noch ein bisschen plastisch machen als Menschen? Was hat den so interessiert? Wie hat er getickt?
Ach, das war wohl ein sehr kreativer Kopf, der tatsächlich aus Begeisterung für die Literatur und für die Kultur seine Zeitschrift mit herausgab, aber parallel eben nicht nur aus dem Willen, irgendwo sein Soll zu verdienen, sondern auch wiederum aus der Spannung und dem Interesse für die Computer, für die Mathematik, für die Technik, sich eben dieser Welt annäherte. Er studierte unter anderem bei Max Bense, war Teil der sogenannten Stuttgarter Schule, die sich immer wieder dem Experiment verschrieb, dem Experiment Kultur und Technik einander nahe zu bringen. Und dieses ist ihm, meine ich, in hervorragender Weise gelungen, wenn wir ihn auch leider weitgehend vergessen haben und Theo Lutz ganz bestimmt nicht in irgendeiner Literaturgeschichte vorkommt.
Aber dafür jetzt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach bei Ihnen nämlich. Und dort ist sein Werk zu besichtigen. Leider nicht Z22, aber vieles andere. Frau Richter, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Gestalten. Architektur und Design.
Ich bin ganz einfach ein Lichtmacher. Das ist alles. Ich mache Lampen. Ich mache das, was ich fühle, und ich habe damit Erfolg.
Das sagte einst Lichtdesigner Ingo Maurer. Er sagte einst übrigens auch, die Glühbirne war meine große Liebe. Ingo Maurer, der hat es gleich mit seiner ersten Leuchte, die er kreiert hat, ins MoMA geschafft. Gestern ist er mit 87 Jahren gestorben. Das ist kürzlich bekannt geworden. Und ich spreche mit Nikolaus Bernau über ihn. Hallo.
Hallo.
Und da leuchtet in unserem Gespräch gleich die erste Leuchte auf. Balb, Maurers Entwurf aus dem Jahr 1966, mit dem er eben gleich im MoMA gelandet ist. Vom Sehen kennt Balb wahrscheinlich fast jeder. Sieht wie aus?
Sieht im Grunde genommen ganz simpel aus, nämlich wie eine große Glühbirne, also eine zu groß gewordene Glühbirne. Man kann sie auf den Tisch stellen, man kann sie auf einen kleinen Seitentisch stellen, man kann sie auch einfach auf dem Fußboden liegen lassen. So vier Rahmen, wenn man so will, vier Polster, auf denen sich dann eben eine große Glas ja, Kugel erhebt, wenn man so will. Und in dieser Glaskugel ist dann eine weitere Glühbirne drin. Die kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Das gibt's mit Gold eloxiert, Silber eloxiert, den unterschiedlichsten Farben teilweise auch. Das Objekt ist unendlich oft kopiert worden. Und das ist vielleicht einer der besten Ausweise für den Ruhm von Herrn Maurer, von Ingo Maurer, einfach, dass er wahnsinnig oft kopiert wurde. Und also in der fiesesten Art und Weise teilweise. Einfach deswegen, weil die Sachen so poppig waren und so populär. Und das war genau natürlich auch diese Lampe, als die 1966 entworfen wurde. Die passte voll in diese ganze Zeit von Popmoderne und Popart. Und wir wollen schöne Objekte haben wie Roy Lichtenstein. Wir malen einfach mal den Alltag ab. Und wir nehmen jetzt einfach eine kleine Glühbirne, blasen die auf zu einem großen Objekt und stellen die überall hin. Das findet sich dann später in den IKEA-Katalogen.
Man wird tatsächlich auch, wenn man also Balb in die Suchmaschine eingibt, erschlagen von diesen eben angesprochenen Kopien. Wir bleiben jetzt aber natürlich beim Original und sprechen über eine weitere Kreation von ihm. Hören erstmal einen O-Ton von Ingo Maurer. Da erzählt er, wie er sich hat inspirieren lassen zu diesem Objekt, um das es dann gleich geht.
Mein Thema ist eigentlich Leichtigkeit. Das hat mich fasziniert. Ich wollte immer leicht sein. Aber die zündende Gedanke kam bei irgendeiner Silvesternacht in Haiti, als ich eine sehr große starke 500-Watt-Lampe einfach an einen Draht auf dem Dorfplatz angelötet sah, ohne Fassung. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert, das hat mich sehr beschäftigt. Und das war der Anfang.
Der Anfang wovon?
Von Yaya Ho. Das dürfte so die große Populärlampe der 80er Jahre gewesen sein. Man nehme mal zwei Drahtseile, spanne sie durch den Raum, wie immer man möchte. Hauptsache, sie sind parallel gespannt. Das war ganz wichtig. Und dazwischen werden einfach Halogenlampen eingeklemmt. Und irgendwo läuft dann noch als frei schwingendes Kabel quasi die Stromversorgung. Das ist ein genialer Entwurf gewesen. Ich weiß nicht, in wie vielen Küchen, in wie vielen Badezimmern, in wie vielen Schlafzimmern, wo auch immer diese Sache untergebracht werden konnte, weil sie erstens irrwitzig einfach selber zu machen war. Das war eine ganz wichtige Angelegenheit, die doch bei diesem Designer eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, dass er gesagt hat, zumindest in der Ästhetik versuche ich, die Sache simpel zu gestalten. Wobei man ganz klar sagen muss, Ingo Maurer ist vor allem mit seinen Lichtkunstobjekten jemand gewesen, der für die absolute Finanzoberschicht gearbeitet hat. Also die sind irrwitzig teuer gewesen, in ganz kleinen Auflagen erschienen. Aber Yaya
Ho, für die anderen blieben ja noch die Kopien.
Den anderen blieben auf jeden Fall die Kopien. Und Yaya Ho wurde wahnsinnig populär, auch natürlich unendlich oft kopiert. Also findet man in jedem Bauhauskatalog bis heute. Also ich rede von dem Baumarkthaus. Das heißt, das war vielleicht so ein Trick von Maurer. Der hat doch die tollsten Traditionen der Moderne, nämlich dieses, wir gehen auf das Material zurück, wir gehen auf die Einfachheit zurück, wir gehen auf die Konstruktion zurück, verbunden damit zu sagen, ich mache was Lustiges. Und das war ungeheuer wichtig in einer Zeit, in der Design, also wir reden jetzt noch mehr zurück zu den 60ern, wo Design so eine ganz strenge Sache war. Also es gab in Deutschland den legendären Preis, die gute Form. Und das waren ordentliche, anständige, gestaltete Sachen in der Bauhaus-Tradition. Und da durfte überhaupt nicht gelacht werden, auf gar keinen Fall. Und Maurer entwirft dann eben dieses Bulb oder entwirft eben Yaya Ho oder entwirft Zettels Memori. Das ist eine Lampe gewesen, ein Kronleuchter, eigentlich in einer Auflage von 200 Stück erschienen, der aus Papierstücken bestand, die mit einem Alphabet bedruckt wurden. Also eine völlig verrückte Angelegenheit.
Jetzt kenne ich wirklich keinen zweiten Menschen, nicht mal Lichtdesigner, der je gesagt hätte, die Glühbirne war meine große Liebe, wie Ingo Maurer das ja getan hat. Wie ist denn diese Liebe eigentlich entstanden und zu begründen?
Na, sie ist im Wesentlichen deswegen entstanden oder aus seiner Ausbildung heraus entstanden. Er ist ja 1932 auf der Reichenau geboren, in einer nicht so wahnsinnig reichen Familie, hat dann eine Ausbildung als Schriftsetzer gemacht. Das ist die große Ausbildung, wo man wirklich absolute Präzision lernen muss. Das ist wie Metallbauer im Grunde genommen. Da geht es um die Halbmillimeter, wenn man so will. Und hat dann Grafikdesign studiert in München in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren. Das war damals die große Zeit, als die Bauhaus-Nachfolge gerade noch mal so richtig in Kraft kam. Und wir möchten nüchternes, wir möchten klares Design machen. Und ist dann nach Amerika gegangen und offensichtlich hat er da diesen Durchbruch auch für sich selber gefunden, sagen, man kann auch mal lächeln, man kann sogar lachen bei Design. Wobei man sagen muss, die Glühbirne als Designobjekt, das ist eine Sache, die geht bis in Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Peter Behrens hat wunderbare Glühbirnenlampen entworfen. Aber er hat dann eben auch, also Ingo Maurer meine ich jetzt, er hat dann eben den Sprung gekriegt hin zur ganz großen Architektur und auch da dann eben wieder so richtig in die postmoderne Kiste gegriffen, dass es Lust macht und Spaß macht, sich beispielsweise die Münchner U-Bahnhöfe anzugucken. Das ist schon ein ganz, ganz toller Designer gewesen.
Vielen Dank. Nikolaus Bernau war das zum Tod von Lichtdesigner Ingo Maurer. Und in diesem Kompressor hat, bevor es jetzt gleich mit der Tonart weitergeht, Ingo Maurer dann auch das letzte Wort für heute.
Viele Leute merken nicht, dass sie sich unglücklich fühlen, wenn sie eine blöde Funzel zu Hause haben. Ich selber habe einige Pläne, wenn ich es in meinem Leben noch schaffe, aber das würde ich gerne noch machen. Das Bewusstsein, um diese Dinge zu schärfen.